Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller und mit der Frage, was für Wesen sind wir Menschen eigentlich? Ist unser Leben wirklich auf Konkurrenz, Eigennutz und Profitstreben ausgerichtet, wie uns das die Wirtschaftswissenschaften und auch die Evolutionsbiologie lange Zeit erklärt haben? Oder ist vielleicht unsere Neigung zu Altruismus und gegenseitiger Hilfe stärker ausgeprägt, als man so denkt? Sind wir also Nehmer oder Geber? Darüber spreche ich jetzt mit Frank Adloff. Er ist Professor für Soziologie an der Universität Hamburg. Er steht der Denkschule des Konvivialismus nahe, in der sich Wissenschaftler und Intellektuelle für neue Formen des solidarischen Zusammenlebens einsetzen. Und jetzt ist ein neues Buch von ihm zum Thema erschienen, das den theoretischen Hintergrund dazu liefert. Es heißt »Die Politik der Gabe für ein anderes Zusammenleben«. Herr Adloff, lassen Sie uns das mit dem Geben und Nehmen mal in einer alltäglichen Situation ein bisschen genauer anschauen. Morgens an der U-Bahn-Haltestelle oder nachmittags in der Fußgängerzone. Wir begegnen einem Obdachlosen, der mit so einem Papp-Kaffeebecher um ein bisschen Kleingeld bittet und wir schmeißen ihm da so ein paar Münzen rein. Was passiert da? Was ist die Funktion dieser Gabe?
Naja, diese Gabe wird ja ganz unterschiedlich beschrieben und das ist ganz interessant, also dass wir es in der Regel mit unterschiedlichen Deutungen zu tun haben und eine Deutung in letzten Jahren ziemlich stark wurde, nämlich die Vorstellung, dass wir geben aus eigennützigen Motiven heraus, also dass ich jemand anderem, in diesem Beispiel dem Obdachlosen, etwas gebe, um mir selber eigentlich etwas Gutes zu tun. Und da würden Ökonomen sagen, dass das Dinge sein können wie ein gutes Gewissen oder dass ich Anerkennung von Dritten bekommen könnte. Und diese Motive, diese eigennützigen Motive, die können zum Teil eine Rolle spielen, doch würde ich bezweifeln, dass man das kohärent so beschreiben kann. Für mich ist die Gabe Ausdruck eines Beziehungsgeschehens und ist immer durchdrungen von verschiedenen Motiven. Ich würde sagen, dass hier Momente von Spontanität und Freiheit drin liegen, dass es aber auch eine Dimension gibt des moralischen Verpflichtetseins, dass man das Gefühl hat, da ist jemand in Not, man möchte helfen, man müsste helfen. Es ist aber zugleich auch Ausdruck einer Zuneigung zu anderen. Es ist aber auch etwas, was nicht ganz von eigennützigen Motiven zu trennen ist. Und das ist das Entscheidende, dass in der Gabe Mischungsverhältnisse vorliegen, aber dass sie vor allem darauf abzielen, bestimmte Beziehungen zu schaffen. Normalerweise würden wir sagen, dass Gaben, wenn sie gelingen, angenommen werden und vielleicht im nächsten Schritt sogar erwidert werden. Das wird in diesem Beispiel jetzt in der Regel nicht der Fall sein, dass der Obdachlose etwas anderes erwidert als einfach nur das Dankeschön. Aber das Dankeschön erkennt schon die Gabe an, erkennt auch den Geber an als jemanden, der bereit war, etwas für den anderen zu tun und eine bestimmte soziale Beziehung und wenn sie auch nur ganz kurz war, einzugehen.
Dieser Begriff der Gabe und die Theorie der Gabe, wie man auch sagt, das geht beides auf den französischen Soziologen Marcel Mauss zurück. Er lebte von 1872 bis 1950. Er war der Neffe von Émile Durkheim, einem der Ahnherren der modernen Soziologie. Und Marcel Mauss hat 1923/24 einen einflussreichen Essay veröffentlicht, der auf Deutsch den Titel »Die Gabe«, die Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften trägt. Was beschreibt er denn da genau?
Er trägt ganz viele Beispiele aus aller Welt, zeitgenössische Beispiele, historische Beispiele zusammen, die dieses Phänomen der Gabe illustrieren sollen. Und er versucht es theoretisch zu durchdringen. Da sind zwei Beispiele berühmt geworden, ein sogenannter Kula-Ring auf den melanesischen Inseln und der sogenannte Potlatch, den er beschreibt, bei Indianern in Nordwestkanada. Und wenn wir vielleicht bei diesem letzten Beispiel bleiben, dann hat es eine ganz interessante Dimension. Er versucht zu zeigen, wie eigentlich Gruppen, Clans, die in einem prinzipiell vielleicht sogar feindseligen Verhältnis zueinander stehen, es schaffen, über Prozesse des Gebens in einen friedlichen und trotzdem konkurrenzhaften Modus einzusteigen. Er nennt das die agonistische Gabe, also dass etwas Wetteiferndes in der Gabe liegt. Also es ist nicht irgendwie der pure Altruismus, der dazu führt, dass die einen den anderen etwas geben, sondern sie konkurrieren um Status, um Anerkennung. Man versucht, sich zu übertreffen. Und das geht so lange, bis eine Seite aussteigen muss aus diesem Potlatsch, bis sie nicht mehr in der Lage ist, zu erwidern. Und dann ist klar, dass die gebende Seite im Grunde diese Art von Wettkampf gewonnen hat und Status höher ist und ein größeres Renommee erlangt hat.
Da ist dann ja doch auch, wenn wir das nochmal auf unser Beispiel vom Anfang mit dem Obdachlosen und dem Kleingeld beziehen, beides wieder mit drin. Also wir haben ja gesagt, es gibt Stimmen, die sagen, naja, das macht der Geber beim Obdachlosen vielleicht nicht aus rein altruistischen Motiven, sondern weil er vor sich selbst gut dastehen möchte oder vor anderen. Sie beschreiben das ja jetzt auch hier als ein Verhältnis, wo man sich gegenseitig gibt, aber darin eben konkurriert.
Ja, also Philanthropie in modernen europäischen Gesellschaften beispielsweise ist ein klassisches Phänomen, was auf eine Asymmetrie oder eine Hierarchie hinausläuft, dass die oberen Schichten den unteren Schichten aus Wohlwollen, patriarchal sozusagen, etwas geben und die anderen dadurch in die untergeordnete Position gelangen und bleiben müssen. Das ist also tatsächlich auch ein Effekt der Gabe, dass es also Hierarchien stiftet. Es kann aber auch zur Solidarität führen, wenn denn die andere Seite, die nehmende Seite, in der Lage ist zu erwidern. Also wenn es zu einem Hin und Her kommt, wenn also die Gaben in beide Richtungen fließen, dann wird die Hierarchie in das Horizontale gekippt und Solidarität kann entstehen.
Sie grenzen den Begriff der Gabe in Ihrem Buch ja jetzt ab vom Begriff des Tausches. Jetzt könnte man fragen, ist denn nicht die Gabe eigentlich eher eine Sonderform des Tausches? Und es gibt Theoretiker wie zum Beispiel der französische Soziologe Pierre Bourdieu, die haben das so aufgefasst. Also da sagt man, und das Beispiel von diesem Potlatsch scheint das ja jetzt auch zu belegen, wir geben etwas, weil wir schon antizipieren, dass wir dafür etwas zurückbekommen. Ist das dann überhaupt noch eine Gabe im reinen Sinn?
Also ich würde dafür plädieren, die Gabe zunächst mal relativ klar vom Tausch zu unterscheiden. Und zwar ist der Tausch ja dadurch definiert, dass beide Parteien etwas erhalten und man sich vorher darüber verständigt und sich einigt, was in welche Richtung fließt. Also A möchte einer anderen Person etwas geben und erhält dafür im Gegenzug etwas anderes. Und beide haben vorher, wie bei einem Vertrag, festgelegt, was in die eine, was in die andere Richtung fließt. Und bei der Gabe ist es prinzipiell ungewiss, ob etwas zurückkommt, wann es zurückkommt und was dann eigentlich zurückkommt. Das ist eigentlich erstmal ein Moment des Risikos, was nie aus der Gabe getilgt werden kann und die Gabe auch erstmal nur durch diesen unilateralen Akt definiert ist. Also eine Person gibt einer anderen etwas und es wird angenommen. Und es kann dann etwas zurückfließen, es muss aber nicht zurückfließen. Also die Gabe tendiert dazu, dass ein Kreis sich schließt, das gegeben, angenommen und erwidert wird, dass dann Reziprozität, so nennen wir das in der Soziologie, entsteht. Aber es muss nicht darauf hinauslaufen. Und diese Reziprozität ist auch eine andere kreisförmige Austauschform als die des Tausches.
Da geht es also erstmal um einen Vertrauensvorschuss auch, oder? Das ist ja ein Begriff, den die Soziologie auch als einen Mechanismus zur Reduktion von Komplexität beschrieben hat. Also auch etwas, was uns gesellschaftlich dann bindet.
Ganz genau. Also Vertrauen ist ganz zentral, oder man könnte es auch so ausdrücken, dass es immer einen Moment der Bedingungslosigkeit gibt. Und dieses Phänomen des Vertrauens, des Risikos, der Gabe ist konstitutiv für eigentlich jede Form von Sozialität. Meine These ist, dass es so eine Art von Prosozialität, eine Neigung zum Geben gibt. Ohne dem wären wir eigentlich in uns gekehrt, sozusagen voller Misstrauen und würden uns überhaupt nicht öffnen für andere. Es würde eigentlich nichts entstehen können an Gemeinsamen.
Sie bezeichnen den Menschen im Licht der Gabentheorie auch als Homo Donator, also den gebenden Menschen im Unterschied zum berühmten Homo Oeconomicus, der auf Effizienz und Profit hin kalkuliert. Sie bringen dafür eine ganze Menge Belege aus verschiedenen Bereichen. Was für Belege sind das genau, die Sie dazu führen?
Man kann einerseits Belege aus der individuellen menschlichen Entwicklung heranziehen, also beispielsweise aus der Säuglings- und Kleinkindforschung, und man kann etwas aus dem Bereich der Evolutionsbiologie heranführen. Es gibt in den letzten Jahren viele interessante Studien, die versuchen zu zeigen, was der Unterschied ist und was die Gemeinsamkeiten sind zwischen Menschen und den nichtmenschlichen Primaten, also beispielsweise unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen. Und in all diesen Forschungen stellt sich heraus, dass Menschen ultrasoziale Wesen sind. Das ist so eine Formulierung, die von einem Evolutionsbiologen häufig gebraucht wird, was zeigen soll, wir sind irgendwie darauf gepolt, zu kooperieren und die Emotionen, die Intentionen von anderen auch zu lesen, uns darauf einzulassen und dann in eine Kooperationsbeziehung einzutreten. Viel, viel stärker als beispielsweise Schimpansen. Und Gleiches kann man schon zeigen, wenn man jetzt in die Säuglingsforschung schaut, dass Neugeborene, kleine Säuglinge eigentlich sehr aktive Wesen sind. Also dieses Bild von dem Säugling, der passiv sozusagen erstmal in die Welt tritt und dann geprägt wird von Umwelt oder so etwas durch die Beziehung von anderen, das ist ein irriges Bild. Das sind also sehr aktive Prozesse, die dort stattfinden. Es gibt also einen Austausch zwischen dem Neugeborenen, Mutter und Vater. Es gibt also die Tendenz, sich auf die Gefühle anderer einzulassen, sich aufeinander einzustellen, über Blicke, über Lautäußerungen und so weiter. Man ist also darauf gepolt, so könnte man sagen, und so beweisen verschiedene Forschungsstränge jetzt, dass so etwas wie Altruismus dem Menschen überhaupt nicht fremd ist, sich für andere zu interessieren, sich für andere einzusetzen.
Sie sagen, wenn ich das mal so ein bisschen verkürzen darf, dass die Gabe eigentlich der oder zumindest ein Mechanismus ist, der Gesellschaften zusammenhält. Aber wir bekommen das oft nicht so mit, denn die Gabe wird verdeckt, sie wird unsichtbar gemacht. Wie passiert das?
Naja, das klassische Beispiel, was man dafür anführen könnte, ist etwas, was wir seit 200 Jahren, seit der Industrialisierung, seitdem wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, kennen, nämlich, dass wir glauben, dass Werte hauptsächlich durch Lohnarbeit geschaffen werden. Und das Argument beispielsweise auch von feministischen Kritiken war ja immer zu zeigen, dass in diese Arbeit eigentlich etwas eingehen muss, was zum Erhalt der Arbeitskraft dient, nämlich klassischerweise die Frau zu Hause dafür sorgte, dass sich die Arbeitskraft des Mannes reproduzieren kann, dass also dafür gesorgt wird, dass etwas zu essen da ist, gekocht wird, dass die Wohnung sauber gehalten wird. Dann, dass die Familie sich reproduziert, die Kindererziehung und so weiter. Alles klassischerweise Gaben, die in die Erhaltung dann der Arbeitskraft und in die Reproduktion einfließen, die aber unsichtbar gemacht wurden. Nun hat es der Feminismus geschafft, diese Dinge sichtbar zu machen. Also das steht uns vor Augen, dass tatsächlich viel mehr Arbeit geleistet wird. Und es ist jetzt so, dass allerdings wiederum dann die anderen Gaben unsichtbar gemacht werden. Man kann sich das vorstellen wie so eine Kette. Während früher die Mittelschichtsehefrau diejenige war, die gegeben hat und was nicht sozusagen gesellschaftlich als Gabe anerkannt wurde, so sind es jetzt die ganzen migrantischen Haushaltshilfen, die im Grunde einerseits zwar bezahlt werden für ihre Arbeit mit Kindern, mit Alten im Pflegebereich. Nur wenn man dann die Kette weiterdenkt, dann sieht man, dass das auch wiederum auf anderen Gaben beruht, dass nämlich in den Ländern, aus denen sie kommen, wiederum Menschen für sie einstehen müssen und ihre Kinder oder ihre Eltern oder Großeltern pflegen müssen und so weiter. Also da hat sich das einfach nach weiter hinten verschoben. Das wäre so ein klassisches Beispiel aus der Welt der Arbeit. Das andere große klassische Beispiel ist, dass die Natur etwas uns zur Verfügung stellt. Alle möglichen Dinge. Natürlich können wir an Landwirtschaft denken. Wir können aber auch an die ganzen natürlichen Ressourcen denken, die ausgebeutet werden. Auch hier also etwas, was gegeben wird, was aber in der Regel nicht gesehen, nicht anerkannt wird und was bis heute natürlich, das ist das ökologische große Problem, aufs Massivste ausgebeutet wird. Ohne dass adäquat, könnte man sagen, dafür Sorge getragen wird, dass diese Naturressourcen sich reproduzieren können.
Sie sprechen im Buch auch von einem Prinzip der positiven Verschuldung von Mitgliedern von Gesellschaften untereinander. Das ist gerade sozusagen der Kitt, der das Soziale ermöglicht.
Ganz genau. Also wir kennen das Phänomen der Verschuldung natürlich auch aus der Welt des Tausches. Wenn wir das jetzt über das Geld machen, dann ist ganz klar, dass man gebunden ist an andere, wenn man verschuldet ist. Man steht dann in der Pflicht, etwas zurückzuzahlen, hat ein bestimmtes Zahlungsziel. Es gibt einen Zeitraum, in dem dann diese Zahlung zu erfolgen hat. Das ist eigentlich eine Form von Unfreiheit. Wir sind dann qua Schuld gekittet an andere. Jetzt könnte man einwenden, dass die Gabe ja auch etwas mit Verschuldung zu tun hat. Nur der Unterschied ist, dass wenn beide oder die ganzen involvierten Parteien das Gefühl haben, dass sie permanent auch etwas erhalten und nicht nur geben, und wenn das auch tolerant ist gegenüber zeitweisen Ungleichheiten, dass eine Seite mehr gibt als die andere, dann ist eigentlich diese Form von Bindung, die durch diese Schuld, diese wechselseitigen Verschuldungen zustande kommt, dann ist diese Bindung eigentlich nichts, was wir als Unfreiheit bezeichnen würden. Der amerikanische Anthropologe und anarchistische Theoretiker David Graeber hat mal gesagt, wir geben in ganz vielen Beziehungen im Grunde kommunistisch, also wir sind bereit, alles Mögliche hineinzugeben und Dinge zu teilen und tun so, als würden wir ewig leben. Und das ist der springende Punkt. Der Vertrag und der monetäre Tausch, der kennt keine Ewigkeit, sondern es ist klar, wir haben etwas zurückzuzahlen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und Gabenbeziehungen sind toleranter gegenüber diesen Dimensionen. Da kann es also sein, dass wir das Gefühl haben, ja, ich habe so viel erhalten und ich muss auch zurückgeben, aber ich kann mir die Zeit lassen. Wir tun so, als würden wir ewig leben. Und deshalb ist diese Verschuldung in dieser Art von sozialen Beziehungen nichts, was wir als großes Problem für unsere Freiheitsbedürfnisse ansehen.
Jetzt haben Sie gerade den Begriff des Kommunismus schon in den Raum gestellt. Man könnte sagen, es handelt sich hier um so eine Art Alltagskommunismus, den wir bereit sind zu akzeptieren und auch nicht hinterfragen. Im großen Rahmen wollen viele Leute das aber lieber nicht haben. Ist das das, was Sie meinen, wenn Sie den Begriff der Interdependenzunterbrechung benutzen? Also wir akzeptieren eigentlich unsere Verbundenheit im Geben und Nehmen untereinander und irgendwo setzt dann aber einen Punkt ein, an dem wir das unterbrechen?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt zwei große Institutionen, die die moderne Gesellschaft kennzeichnen, die dafür sorgen, dass Beziehungen des Gebens und Nehmens unterbrochen werden, also dass diese wechselseitigen Abhängigkeiten, diese Interdependenzen nicht zum Tragen kommen. Das ist die Institution der Organisation, wir leben in einer Organisationsgesellschaft, und es ist die Institution der Nation, also Nationalstaaten unterbrechen auch diese Interdependenzen. Und was meine ich damit? Dass im Grunde immer im Inneren, wie in der Organisation, wie in der Nation, dann bestimmte Verpflichtungen akzeptiert werden, man teilt etwas miteinander, man lässt sich auf Gabebeziehungen miteinander ein, und ohne diese Momente des Gebens und des Vertrauens würden auch Organisationen beispielsweise gar nicht funktionieren können. Wenn man dort alles vertraglich regeln würde, wer wem etwas schuldet, dann könnte eigentlich überhaupt keine Arbeit geleistet werden in Organisationen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sich Dinge wechselseitig schuldig, sie helfen sich aus, sie unterstützen sich. Wenn man das nicht tut und jeder nur gegen die anderen arbeiten würde, dann würde überhaupt nichts kooperativ zustande kommen. Aber nach außen ist man verpflichtet, im Grunde sich nicht auf Gabebeziehungen einzulassen. Das hat auch sein Gutes, wenn wir beispielsweise an bestimmte Rollen denken, wie die des Polizisten. Dann ist es natürlich sinnvoll, dass der Polizist an die Vorgaben seiner Organisation gebunden ist und im Falle, dass man irgendwie sozusagen einen Strafzettel vergeben muss, sich nicht bestechen lässt von jemandem, der bereit ist, sagen wir mal, 40 Euro zu zahlen, damit der Polizist irgendwie das Knöllchen von 100 Euro nicht vergibt. Da ist also diese Person stärker an die Organisation gebunden als an die Situation vor Ort, an die Interaktion mit demjenigen, der da sozusagen einen Strafzettel bekommen soll. Da ist es sinnvoll, aber in vielen anderen Bereichen unterminiert es Solidarität, also zwischen den Organisationen oder auch zwischen Nationalstaaten. Da werden also wechselseitige Abhängigkeiten und potenzielle Solidaritäten unterminiert.
Jetzt haben Sie den Begriff des Nationalstaats schon benutzt. Das ist ja auch interessant. Ne? Wir sind in Deutschland bereit zum Länderfinanzausgleich, auch wenn der hoch umstritten ist. Aber Auf europäischer Ebene zum Beispiel wollen wir keine sogenannte Transferunion haben oder viele Leute wollen das nicht haben und wir sind auch nicht bereit, uns fairer, angemessener zu verhalten im globalen Norden gegenüber dem globalen Süden. Spielt da auch die Gabebeziehung Ihrer Meinung nach mit rein?
Ja, also das ist ein sehr komplexes Thema, weil die Gabebeziehung untergründig reinspielt und weil man sie zugleich auch irgendwie ablehnt. Und zwar wahrscheinlich wäre meine These aus der Angst, etwas zu verlieren. Also wir leben in einer Welt, wo tatsächlich dieses Weltbild des Homo economicus dominiert. Und das ist eine Welt, wo wir uns immer nur vorstellen können, dass der Nutzen des einen ein Verlust des anderen ist. Also ein Nullsummenspiel. Wenn wir den einen geben, dann haben wir selber einen Verlust. Und so funktioniert ja eigentlich auch die Konkurrenz. Also Wettbewerbsfähigkeit ist hier das Stichwort zwischen Nationen. So funktionieren Märkte zum Teil. Und die Gabe ist eigentlich ein Modus der Interaktion, der davon ausgeht, dass alle gewinnen können. Und das wäre eine Umstellung der gesamten Gesellschaft oder auch zwischen Gesellschaften, wenn es gelänge zu sehen, dass wenn wir bereit wären, etwas den anderen zu geben, Stichwort jetzt Nord-Süd-Verhältnis, dass wir am Ende auch etwas davon hätten, aber nicht im ursprünglich monetären Sinne, dass wir also ökonomische Gewinne einfahren würden, sondern dass vielleicht das Leben insgesamt in einer anderen Hinsicht, ich spreche davon Konvivialität, dass es lebenswerter wird, dass wir andere Maßstäbe des gelingenden Lebens dann auch bräuchten und dass es dann aber auch dazu führen könnte, dass wir aus dieser Welt der Konkurrenz und des Nullsummenspiels aussteigen könnten.
Lassen Sie uns nochmal auf einen Bereich gucken, in dem man den Eindruck haben kann, da wird schon teilweise relativ bereitwillig gegeben und auch diese Gaben sind nicht sichtbar. Das ist der Bereich der Digitalisierung des Internets. Wenn man zum Beispiel die Internet-Enzyklopädie Wikipedia nimmt, wo Leute sich sehr engagieren, um diese Artikel zu pflegen, die wir alle ja eigentlich tagtäglich nutzen. Andererseits gibt es eine Entwicklung, das sogenannte Sharing und die Sharing Economy, wo Dinge, die eigentlich in dem Sinne, wie Sie das definieren, Gaben sind, unentgeltliche Gaben, jetzt plötzlich ökonomisiert werden. Also denken wir zum Beispiel an eine Plattform wie Airbnb. Welche Tendenz sehen Sie da im Moment stärker?
Naja, leider sehe ich da die stärkere Tendenz auf Seiten der Kommerzialisierung, des Tausches oder der Profitorientierung. Was aber, glaube ich, damit zusammenhängt, dass wir noch kein vernünftiges Konzept davon haben, die eine Dimension von der anderen unterscheiden zu können. Also wir bräuchten sozusagen ein gutes Verständnis von Gabebeziehungen, um dann klarer auch sehen zu können, wo Gaben einfließen, die von anderen aber zum Zwecke des Profits genutzt oder klassisch formuliert ausgebeutet werden. Denken wir jetzt an Facebook. Ein anderes Beispiel, was zwischen Wikipedia und Airbnb liegt, weil tatsächlich dort beides ineinander fließt. Leute sind bereit, in dieser Plattform, in diesem sozialen Netzwerk etwas sich gegenseitig zu geben, Aufmerksamkeit zu geben, miteinander zu kommunizieren, also soziale Beziehungen zu pflegen. Gleichzeitig arbeitet die Plattform im Hintergrund und zieht daraus Profite, weil tatsächlich über die Daten, die generiert werden, Werbeeinnahmen entstehen können. Man verkauft die Daten an Unternehmen, die dann gezielt sozusagen bestimmte Adressaten qua Werbung ansprechen können. Und das läuft im Hintergrund als Ausnutzen der sozialen Beziehung, der Gabebeziehung zwischen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und da haben wir es also mit einem ganz interessanten Mischphänomen zu tun, was nur funktionieren kann, weil in der Regel die Menschen, die partizipieren, sich nicht darüber klar sind, wie die Gabe eigentlich hier hineinspielt und die ganze Zeit zu ökonomischem Profit wird. Und Wikipedia ist ein wunderbares Beispiel, dass es also in Reihenform funktionieren kann, dass die Gabebeziehung so etwas wie die größte Enzyklopädie der Welt, die mittlerweile schon sehr gut funktioniert, herstellen kann. Und zum anderen dann Airbnb, wo es dann letztlich darum geht, zu tauschen. Und im Grunde werden hier aber auch ganz viele externe Effekte produziert. Die Mieten gehen hoch. Also die ganze EasyJet-Generation ist unterwegs von Großstadt zu Großstadt. Das sind dann sozusagen vordergründig Gabeverhältnisse, die aber mit der Gabe überhaupt nichts mehr zu tun haben, sondern ökonomisiert sind und sogar zu externen negativen Effekten führen.
Ihr Buch heißt Politik der Gabe. Was könnte denn im Rahmen politischen Handelns passieren? Was müsste getan werden, damit die Gabe eine größere Anerkennung erfährt gesellschaftlich und es dann zu einem, wie Sie das im Untertitel Ihres Buches auch nennen, anderen Zusammenleben kommt? Oder ist das etwas, was die Politik nicht kann, sondern die Zivilgesellschaft?
Im Moment sehe ich tatsächlich, dass die Zivilgesellschaft hier eher die Treiberin ist, dass von hier die Innovationen ausgehen, dass experimentiert wird mit verschiedenen Formen des anderen Zusammenlebens. Gleichzeitig ist aber natürlich ganz wichtig zu sehen, wie kann die Politik, wie kann staatliches Handeln etwas unterstützen oder aber auch verhindern. Und ganz viel wird nach wie vor verhindert. Wenn wir jetzt an das Feld der Ökonomie denken, dann wäre zu überlegen, wie kann eigentlich eine andere Ökonomie, die vielleicht auch wesentlich nachhaltiger ist, funktionieren, die sozialere Kriterien in Anschlag bringt, die versucht, die Gerechtigkeitsfragen stärker ins Zentrum zu stellen. Wie kann die gefördert werden? Und da ist dann Politik gefragt, was die Setzung von Rahmenbedingungen betrifft. Man kann einfach nur mal überlegen, können eigentlich Menschen, wenn sie bereit sind, eine Genossenschaft zu gründen, können sie leicht gründen? Bekommen sie dafür Unterstützung? Eigentlich ist die Genossenschaft eine alte Idee aus dem 19. Jahrhundert stammend, wo ganz viele Gabeelemente einfließen und gleichzeitig das Ganze aber etwas auch ist, mit dem gewirtschaftet werden kann, was auf Tausch beruht. Wir sehen also hier Verschränkungen von Gabe und Tausch und so etwas wäre politisch zu fördern.
Mit dem Soziologen Frank Adloff von der Universität Hamburg habe ich mich unterhalten über das Prinzip der Gabe, nicht nur in archaischen Gesellschaften. Politik der Gabe für ein anderes Zusammenleben, so heißt Frank Adloffs neues Buch, das im Nautilus Verlag erschienen ist. 320 Seiten, Kosten 19,90 Euro. Vielen Dank, Herr Adloff.
Ich danke Ihnen, Herr Möller.
Hören Sie den Sein und Streit Podcast vielleicht gerade beim Spazierengehen? Wäre zumindest gar nicht so schlecht. Denn die Deutschen bewegen sich zu wenig. Das sagt eine diese Woche vorgestellte Studie der Weltgesundheitsorganisation. Die Folgen für unsere körperliche Gesundheit, die dürften klar sein. Aber hat der Bewegungsmangel auch philosophische Auswirkungen? Florian Werner kommentiert.
Faulheit, jetzo will ich dir auch ein kleines Loblied bringen. Oh, wie sauer wird es mir, dich nach Würden zu besingen. So seufzte der Aufklärer Gotthold Ephraim Lessing in seinem Gedicht »Lob der Faulheit«, das freilich niemals zur Sache, nämlich zum Loben kommt, sondern vorher in Gähnen und Sprachlosigkeit versickert. Die Leserinnen und Leser haben natürlich trotzdem verstanden und sich die faulheitsverherrlichenden Worte des Dramatikers womöglich ein wenig zu bereitwillig zu Herzen genommen. Ja, die Deutschen sind, entgegen einem weit verbreiteten Klischee, ausgesprochen faul. Mehr als 40% der Bevölkerung bewegen sich zu wenig. Das belegt eine aktuelle Studie der Weltgesundheitsorganisation. Unter wirtschaftlich vergleichbaren Staaten sind nur die Portugiesen, die Neuseeländer und die Zyprioten fauler. Die körperlichen Konsequenzen sind verheerend. Bei Menschen mit zu wenig Auslauf steigt das Risiko von Herzerkrankungen, Infarkten, Krebs, Diabetes und Bluthochdruck. Dramatisch genug. Doch die philosophischen Konsequenzen dürften noch viel fataler sein. Schließlich ist es eine altbekannte Tatsache, dass die Psyche erst bei physischer Aktivität richtig in Schwung kommt. Bereits der weise Aristoteles betrieb seine Athener Akademie in einem Peripatos, einem Wandelgang, flanierte also mit seinen Schülern während des Philosophierens peripatetisch hin und her. Der Humanist Michel de Montaigne monierte knapp 2 Jahrtausende später, dass seine Gedanken beim Sitzen ständig einschlafen würden. Mein Geist rührt sich nicht, wenn meine Beine ihn nicht bewegen. Und der französische Philosoph Michel Serres schließlich behauptet, das Gehen sei sogar der Anfang des Denkens überhaupt. Jawohl, definitiv, man denkt und man schreibt mit den Füßen. Die Folgen sind klar. Wer seine Füße nur unter den Schreibtisch bzw. abends aufs Sofa legt und sie allenfalls bewegt, um manchmal das Gaspedal durchzudrücken, von dem ist geistig nicht viel zu erwarten. Ein Land, das sich gerne selbst mit dem großspurigen Zusatz »der Dichter und Denker« schmückt, sollte jedenfalls alarmiert sein, wenn sich über ein Drittel seiner Bevölkerung zerebral in den Vorruhestand verabschiedet hat. Wo alles zu viel fährt, geht alles sehr schlecht. Wie schon der leidenschaftliche Spaziergänger Johann Gottfried Säume schrieb. Im Umkehrschluss könnte man formulieren, Wo gegangen, geradelt, geschwommen wird, da läuft es. Und Lessing? Nun, der würde, wenn er heute lebte und sähe, was seine Laudatio auf die Faulheit angerichtet hat, vermutlich eher ein Lob der Bewegung dichten. Fußmarsch, jetzo will ich dir auch ein kleines Loblied bringen. Uch, wie! Es sei denn, er säße ebenfalls zu viel am Schreibtisch und wäre zum Dichten einfach körperlich und geistig zu faul.
Na, ich hoffe, Sie lassen sich von dem Gähnen nicht anstecken. Mit den Füßen denken. Florian Werner war das mit dem philosophischen Wochenkommentar. Einer, der auch gerne im Gehen gedacht hat, das ist Jean-Jacques Rousseau. Und den begleiten wir jetzt noch auf seinen Streifzügen. Wir geben hier ja seit einiger Zeit in Sein und Streit immer mal wieder Reisetipps. Philosophische Orte, so heißt unsere Serie, für die sich diesmal Raphael von Matt auf die Spuren von Rousseau auf der Petersinsel in der Schweiz begeben hat.
Von allen Orten, die ich bewohnte, und ich bewohnte deren Schöne, machte mich keiner wahrhaft glücklicher, und an keinen denke ich mit so zärtlichem Bedauern zurück wie an die Petersinsel mitten im Bielersee. Diese kleine Insel ist selbst in der Schweiz kaum bekannt. Kein Reisender tut ihrer Erwähnung, soweit ich weiß. Indessen ist sie sehr angenehm und einzigartig gelegen für das Glück eines Menschen, der sich gern auf sich selbst beschränkt.
Klein, unbekannt, einsam. So beschreibt Jean-Jacques Rousseau die Petersinsel in seinen Träumereien eines einsamen Spazierganges. Nur ein einziges Haus gäbe es auf der kaum besuchten Insel. Heute ist alles ganz anders. Weil der Seespiegel gesenkt wurde, ist die Insel inzwischen mit dem Festland verwachsen, zur Halbinsel geworden und ein beliebtes Ausflugsziel, auch wegen Rousseau. Er machte die Petersinsel über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Heute fährt jede Stunde ein Kursschiff die Halbinsel an.
Meine Damen und Herren, wir treffen bei der St. Petersinsel ein. Mesdames et Messieurs, prochain arrêt, Île Saint-Pierre.
Gerade im Sommer strömen die Besucher in Scharen herbei. Auf der Halbinsel finden die Besucher immer noch, wie Rousseau damals, viel Wald, einsame Spazierwege und lauschige Badeplätze. Und das einzige Haus, das schon vor 250 Jahren stand, ist heute ein Hotel. Dort wohnte der Genfer Philosoph während seiner 6 Wochen auf der Insel. Hotelmanagerin Deborah Bähler führt ins sogenannte Rousseau-Zimmer.
Es hat eine Museumsecke, wo man die Stühle sieht, noch sein altes Bett und dann ein altes Waschbecken. Genau.
Aber wie Rousseau selber schrieb, verbrachte er nicht viel Zeit in seinem Zimmer, sondern war vor allem draußen in der Natur. Seine vielen Bücher ließ er eingepackt in den Koffern und führte ein ganz anderes Leben als zuvor. Machte lange Spaziergänge, betrieb intensive botanische Studien und es zog ihn immer wieder auf den See hinaus, wie er in den Träumereien schreibt.
Während die anderen noch bei Tisch saßen, schlich ich mich davon und warf mich allein in einen Kahn und ruderte bis zur Mitte des Sees. Dort streckte ich mich der Länge nach im Boot aus, die Augen gegen Himmel gerichtet, und ließ mich manchmal mehrere Stunden lang vom Wasser hin und her treiben, in 1000 verworrene, aber köstliche Träumereien versunken, die keinen bestimmten und beständigen Gegenstand hatten und mir doch 100-mal mehr Vergnügen machten als alles, was ich an Süßestem von den sogenannten Freuden des Lebens genossen hatte.
Rousseau bezeichnete die Zeit auf der Petersinsel als die glücklichste Zeit seines Lebens. Das sei verständlich, sagt der Schweizer Philosoph Stefan Zweifel. Denn auf der Petersinsel sei Rousseau seinem philosophischen Ideal Retour à la nature, zurück zur Natur, am nächsten gekommen. Zweifel befasst sich intensiv mit Rousseau und hat seine Träumereien eines einsamen Spazierganges neu übersetzt. Er ist fasziniert von Rousseaus letzten großen Text. Dieser sei ein eigentliches Psychogramm des Philosophen auf der Selbstsuche.
Es war der Versuch nochmals, noch authentischer, eben ohne Kontrolle der Vernunft, seine Gefühle, seine Regungen preiszugeben in einer Schrift, die ganz im Augenblick entsteht, blitzhaft ist und in einem gewissen Sinne unkalkuliert auf den Effekt, aber gerade deshalb so effektvoll ist, dass dann viele Autoren wie Goethe oder Sebald bis auf die Petersinsel pilgerten, um diesen Ort der Inspiration zu erleben.
Rousseau löste mit seinem Text einen richtigen Hype um die Petersinsel aus. Das hängt sicherlich mit dem Fazit seines Textes zusammen, einer wahren Hymne auf das kleine Eiland.
Man ließ mich kaum 2 Monate auf dieser Insel verbringen, aber ich hätte 2 Jahre, 2 Jahrhunderte, die ganze Ewigkeit dort verbracht, ohne einen Augenblick Langeweile zu haben. Ich halte diese 2 Monate für die glücklichste Zeit meines Lebens. Und so glücklich war ich, dass ich mein ganzes Leben hindurch zufrieden gewesen wäre, ohne dass auch nur für einen einzigen Augenblick in meiner Seele der Wunsch nach einem anderen Zustand aufgekommen wäre.
Wer das liest, muss für wahr den Drang verspüren, selbst sein Glück auf der Petersinsel zu suchen.
Ein Philosoph als Auslöser eines Tourismus-Hypes. Raphael von Matt war das in unserer Serie Philosophische Orte. Das war's von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Machen Sie's gut. Tschüss.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.